Ja, hallo und herzlich willkommen zur nun vierten Ausgabe von unserem Nachschuss. Und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich habe vorher noch nichts verraten, obwohl ich gesehen hatte, dass im Social Media der Wissensdurst sehr, sehr groß war, wer der nächste Gast nun sein wird. Und ich würde einfach mal vorschlagen, der heutige Gast stellt sich wie immer erstmal vielleicht selber vor.
Ja, vielen lieben Dank, Ronny, für deine einleitenden Worte. Mein Name ist Per Hassel, bin 33 Jahre mittlerweile alt, habe diese Saison zum Sommer hin meine Schuhe an den Nagel gehangen. Nach 26 Jahren Fußball war sehr erstaunt und gleichzeitig natürlich erfreut, dass du mich angefragt hast. Habe mir natürlich schon die Folgen in der Vergangenheit angehört und freue mich heute, die ein oder andere Zeit mit dir zusammen zu verbringen und über unseren regionalen Fußball hier zu sprechen.
Ganz genau, Per, darum geht es hier in unserem Nachschuss. Und ich möchte nochmal an der Stelle auch an dich nochmal Danke sagen für die Spende zum Benefizspiel. Denn Per war dafür verantwortlich, dass das Chemie Leipzig Trikot bei uns versteigert werden konnte. Vielen Dank dafür nochmal, Per. Und ich denke mal, wie es zu der Geschichte mit Chemie Leipzig überhaupt kam, dazu kommen wir nachher nochmal ein bisschen, ne?
Auf jeden Fall, da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, jetzt ist es auch interessant, mal reinzuschauen, was am Wochenende los war. Und habe mich natürlich gut vorbereitet und bin jetzt schon ganz gespannt, was wir das jetzt auswerten.
Genau, da gehen wir gleich mal rein ins Wochenende. Es war ja ein Pokalwochenende. Das heißt also, leider war es so, dass der SSC Weißenfels und Blau jetzt aus dem Landespokal ausgeschieden sind. Ich weiß nicht, Per, hast du es? Oh ja, das Highlight-Spiel gegen Chemie Leipzig, gegen ja nun dein Verein so ein bisschen mit, ne? Wie hast du jetzt Weißenfels so in den letzten Monaten verfolgt?
Ja, sehr intensiv. Tatsächlich eigentlich würde ich dann noch fast ein Jahr zurückgehen. Wir hatten ja mal letztes Jahr im Sommer noch ein Vorbereitungsspiel mit dem SV Braunschweig gegen SSC gehabt, haben das auch gewonnen. Und habe dann so intensiv immer geguckt, weil ich schon mir da gedacht habe, Mensch, eine geile Truppe eigentlich mit jungen Spielern aus der Region. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wahnsinnig eingespielt. Habe sie jetzt über das Jahr verfolgt und habe sie mir natürlich sehr intensiv angeguckt gegen Chemie, war da auch vor Ort und muss sagen, war eigentlich überrascht. Also die erste Halbzeit, die sie da gespielt haben, mutig nach vorn, aggressiv logischerweise am Mann. Das ist ja auch so ein bisschen meine Stärke, will ich es mal nennen, was mich auch so beim Fußball begeistert, auch einen sehr emotionalen Fußball gespielt. Von daher habe ich sie bekleidet und habe es mir angeschaut und fand das sehr gut. Und ich glaube, für die Region so einen Verein zu haben, der ambitionierte Ziele hat und der leider in den letzten Jahren ja immer am Aufstieg gescheitert ist. Ich glaube, man will es im Weißenfels schon gar nicht mehr hören, über das Thema zu sprechen, aber ich glaube, irgendwann haben sie es jetzt auch einfach mal verdient, den nächsten Schritt zu machen, weil die Entwicklung und das, was Mike und alle Personen ringsherum machen, das ist, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit und spiegelt sich ja auch in der sportlichen Lage wieder, obwohl es gerade, ja, vielleicht auch wieder schwierig ist, aber ist für mich trotzdem eine super Truppe.
Ja, in Zorbau dagegen ist man durchaus, ich sag mal, über den Erwartungen vielleicht auch in die Saison gestartet. Man hatte vor der Saison eigentlich so ein bisschen kleinere Brötchen gebacken, was so die Außendarstellung betraf. Zorbau natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre Oberliga auf dem Buckel. Was haben die anders gemacht als Weißenfels und warum ist es denn eher gelungen, da mal Oberliga-Fußball in das kleine Örtchen Zorbau zu bringen?
Da nagelt sie mich jetzt fest. Das ist natürlich ganz schwer aus der Ferne, glaube ich, zu beurteilen. Wir waren ja auch schon mehrmals da. Also ich kann mich noch daran erinnern, auch mit Chemie waren wir mal im Sommer in Zorbau gewesen. Es war sogar das Saisoneröffnungsspiel von der Oberliga. Für mich, ja, immer, ich glaube, in Zorbau profitiert man sehr viel aus dem Umkreis, Dunstkreis Leipzig und Umgebung. Ich glaube, die A9, ja, sehr nahegelegen, macht da immer noch einiges aus. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die Arbeit an sich kann ich da, glaube ich, oder wäre es anmaßend, mir das einzuschätzen. Aber es scheint ja eine sehr gute Arbeit zu sein und auch mit dem Trainer, den man von Weißenfels geholt hat, scheint es ja da eine gute Symbiose zu geben, dass die Mannschaft das zurückgibt.
Ja, gehen wir mal ein bisschen ein auf den Burgenland-Pokal. Dort gab es ja noch Spiele aus der ersten Hauptrunde. Am Freitagabend sollte das Spiel Kloster Hessler gegen SV Kretschau stattfinden. Ja. Wurde dann gedreht und am Ende war es dann ein Nichtantritt von Kloster Hessler. Genaueres dazu weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ich weiß nur, dass es da ein Sportgerichtsverfahren jetzt gibt. Okay. Sind wir mal gespannt. Wäre ja der nächste Gegner dann auch von meinem Club, vom Baumhausruder SV. Von daher schauen wir natürlich auch gespannt hin, was da am 31. oder am 30.10. Halloween dann auf uns zukommt.
Ja.
Hast du die beiden Mannschaften so ein bisschen im Blick in der Kreisoberliga, Kretschau und Kloster Hessler? Kloster Hessler ja in den letzten Jahren erst so ein bisschen hervorgekommen durch die beiden Knorr-Brüder. Auch ein
genau,
bisschen getragen durch die beiden.
Das habe ich beobachtet. Am Anfang, glaube ich, gab es ja noch so diese Geschichte, dass nicht immer so der Name offiziell eingeblendet wurde, kann ich mir noch daran erinnern, oder auch ohne Bild, und dachte mir, Mensch, was ist da für eine positive Entwicklung? Dann habe ich dein, ich glaube, es war mal ein Thema auch im, nicht im Podcast, aber in der Videoreihe, die du hattest, wenn mich nicht alles täuscht. Also irgendwo hatte ich es auf jeden Fall dann wahrgenommen und habe gesagt, okay, finde das sehr positiv, muss ich sagen, wenn man so verwurzelt ist und sein Verein nach vorn bringen mag. Von daher habe ich da immer ein wachsames Auge eigentlich drauf. Allgemein muss ich sagen, interessiert mich unser regionaler Fußball, auch wenn ich jetzt mittlerweile in Leipzig wohne, sehr. Also alles auch, was Groß-Grimma angeht und Co., da fahre ich auch gerne mal an einem Freitagabend hin, schaue mir das an. In Kretschau, um auf deine Frage zurückbekommen, sind noch alte Wegbegleiter von mir, also ein Daniel Albert zum Beispiel, Patrick Fuhrmann, mit denen habe ich bei Motorzeits zusammengespielt. Finde es auch da cool, dass die Jungs zusammengeblieben sind. Kennen sich auch schon jahrelang, auch ein Ole Friedrich, mit denen habe ich früher, glaube ich, C-Jugend, B-Jugend zusammengespielt. Also ich finde es immer sehr, sehr cool, wenn man dem Verein da so treu bleibt. Und ja, ich meine, wir werden alle irgendwie ein bisschen älter und die Jungs halten da immer noch ihre Knochen hin. Also da kann man wirklich nur ganz, ganz viel Respekt zollen. Und davon lebt ja in dem Sinne auch der Verein. Plus natürlich dann immer Spieler, die nachkommen und auch da, ja, in dem Sinne ihre Freunde in den Fokus stellen und mit denen zusammen Fußball spielen wollen.
Ja, dann gab es noch ein Spiel in der ersten Hauptrunde, nämlich dadurch, dass jetzt auch zweite Mannschaften mit teilnehmen dürfen, ein Duell von zwei Reservemannschaften, Ballstadt-Laucha, zweite Mannschaft gegen Kloster Hessler, zweite Mannschaft, 2-4 am Ende. Heißt also, Kloster Hessler 1 scheidet dann wahrscheinlich aus dem Burgenland-Pokal, wenn man das jetzt richtig wertet. Und
ja.
Kloster Hessler 2 zieht weiter, das ist natürlich auch eine spannende Konstellation.
Verrückt,
ja. Ja, aber gucken wir mal nach in die Achtelfinalspiele. Da ist es gerade schon gesagt, Groß-Grimma. Groß-Grimma mausert sich so ein bisschen zur Pokalmannschaft, schlägt BSC 99 Laucha, also damit einen direkten Klassenkonkurrenten aus der Landesklasse, 3-2 zu Hause. In der Liga, hapert es noch so ein bisschen und wie du schon sagst, da war einiges los. Erstmal 130 Zuschauer und dann hat es auch ein paar gelb-rote Karten gehagelt.
Ja.
Warst du vor Ort?
Ich war leider nicht vor Ort tatsächlich. Ich war in Leipzig, aber das sind natürlich genau die Partien, glaube ich, warum man auch nach Groß-Grimma fährt. Groß-Grimma macht das auch sehr toll mit den Freitagabendspielen. Das hat dann immer nochmal einen zusätzlichen Charakter, immer was los in Groß-Grimma da zu spielen. Das ist als Gastmannschaft immer ganz schwer. Also ich spreche da aus Erfahrung. Wir haben uns da nie gut angestellt, haben uns da nie verkauft. Ich glaube, wie es immer so im Fußball ist, spielt der Kopf da auch immer eine gewisse Rolle. Man weiß, was einen erwartet. Ja, auch da alte Wegbegleiter in den Mannschaften dabei. Mit einem Mike Witt, der da ja auch immer einen guten Ball spielt, ein Cristiano Bayer. Ja, das ist schon eine tolle Truppe, auch mit einem Zech im Sturm ist da schon Qualität auf jeden Fall vertreten. Und ich kann mir schon vorstellen, so ein 3-2, ich meine mal so, ohne viel mehr anzumaßen, aber ich denke, es wird da auch viel körperlich gespielt.
Ja, da verstehen zumindest beide Mannschaften, sowohl Groß-Grimma als auch Laucha. Da könntest du durchaus recht haben und die Kartenverteilung spricht da auch dafür.
Total. Ich würde mich da nicht aus der Verantwortung nehmen, dass ich, glaube ich, auch so ein Kandidat wäre in so einem Spiel. Ja, wenn es körperlich zur Sache geht, und da geht es natürlich zusätzlich nochmal um Bass, also gerade die Schlussphase, so die letzten Minuten, da schmeißt du natürlich alles nochmal rein, wenn du hinten liegst, ja, dann gibt es vielleicht eine Entscheidung, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Dann wird es groß emotional, kommt dann der 82. nochmal durch Sali ran. Auch da muss man, ich will nicht zu viel loben hier in dem Podcast, aber man muss halt wirklich auch sagen, das sind Fußballer, das sind einfach Persönlichkeiten, die ich jetzt auch manchmal nur vom Platz aus kenne, also jetzt vielleicht nicht den größten persönlichen Draht habe. Aber wo ich immer ganz viel Respekt einfach den Spielern gegenüber habe, auch ein Bote, der seit Jahren spielt. Ich kann mir auch da vielleicht die Gelb-Rote vorstellen. Aber wie ich schon sagte, das könnte mir genauso passieren, weil es sind halt manchmal Typen, die auch ja mehr von den Emotionen einfach leben. Von daher kommen sie in der 82. nochmal dran. Aber Großgrimma schaukelt das Ding dann nach Hause und zieht dann mit einem 3-2 in die nächste Runde.
Genau. Und dann kommen wir zur größten Überraschung für mich an dem Pokalwochenende. Muss man echt so sagen, wir hatten sie letzte Woche schon gehuldigt. Und ich habe sogar erfahren von Daniel Hauke, dass wir sogar bei der Mannschaftsbesprechung vorm Spiel Thema waren im Nachschuss.
Oh, okay.
Genau, dass das nochmal vor Augen geführt wurde, wie wir sie quasi einschätzen mit diesem Zusammenhalt und diesen Attributen, die so diese Grundtugenden im Fußball sind. Und man sieht, dass diese Grundtugenden auch ein absolutes Spitzenteam wie Zeitz zweite Mannschaft, die natürlich über ihre spielerische Klinge kommen, sage ich immer, dass das manchmal eben auch wichtiger ist, ja, als so manche feiner Pass oder gute taktische Einstellung. Langdorf gewinnt 1-0 gegen Zeitz zweite Mannschaft.
War für mich auch eine Überraschung, als ich es mir angeschaut habe, weil ich es eigentlich als klare Nummer gesehen habe. Ich meine, ihr musstet ja in der letzten Woche oder vorletzten Woche sehr leiden an Zeitz, wo habt wahrscheinlich die Qualität da zu spüren bekommen. Auch da individuelle Klasse einfach in dieser kompletten Mannschaft, auch ja eine gute Mischung, glaube ich, aus Jung und Alt in der Truppe. Ein Benny Grunert im Tor, der viel Erfahrung mitbringt, der nicht immer der lauteste ist, aber glaube ich ein gutes Stellungsspiel hat. Und da 1-0 zu verlieren, dann kommen wir auf den Punkt zurück. Fußball entscheidet sich halt viel im Kopf, viel über die Grundwerte, die man einfach hat. Mehr laufen als der Gegner, aggressiver am Ball sein, und dann passiert natürlich was. Und ich meine, wenn du mit der Einstellung reingehst, schießt in den ersten 10 Minuten auch ein Tor, das gibt dir natürlich erstmal Sicherheit. Ich habe mir da nochmal einen Ticker durchgelesen, da hieß es dann, ja, irgendwie Langdorf steht dann hinten drin und verteidigt weg. Aber auf der anderen Seite kann man ihnen das nicht übel nehmen, weil das ist halt die Geschlossenheit, die man über 90 Minuten einfach, glaube ich, gegen so einen Gegner dann auch zeigen muss.
Genau, richtig, ja. Und du sprichst schon an, wir mussten sehr, sehr leiden. Ich glaube, dass Zeitz natürlich auch, wir haben auf Kunstrasen dort gespielt, das kommt natürlich Zeitz enorm zugute, ja. Und dann so Freitagabend, so bei siffigem Wetter in Langdorf, ich glaube, ja, wird man in Zeitz auch die richtigen Schlüsse ziehen, oder?
Glaube ich. Also ich glaube, dafür sind die Jungs ja ehrgeizig genug. Manchmal braucht es auch so einen Bachrüttler. Also ich meine, man hat ja jetzt auch noch was vor der Brust. Man geht jetzt in die Spiele vor der Winterpause rein. Ich glaube, das Ziel ist relativ klar bei Zeitz 2. Vielleicht braucht es halt einfach diesen Bachrüttler auch zu sagen, okay, Pokal ist jetzt Schluss, aber wir müssen das in die Saison einfach mitnehmen, zu wissen, dass uns Gegner bezwingen können, wenn wir nicht mit der nötigen Einstellung oder vielleicht auch ja mit 5% weniger ins Spiel gehen. Und das macht auch kein Spieler mit Absicht, aber das ist manchmal muss es einfach diesen Rüttler geben, um die Grundwerte irgendwie wieder hervorzurufen und zu sagen, okay, wir müssen uns darauf berufen, unser Spiel zu machen und uns vielleicht weniger auf die Achterkette einzustellen, sondern eher Lösungen zu finden. Wie können wir die denn irgendwie bezwingen?
Genau. Ah, du sagst viele richtige Sachen, Per, bin ich zu 100% deiner Meinung. Ja, was auch ein bisschen überraschend war, Schwarz-Gelb-Däuben gegen FC RSK Freiburg 0 zu 3. Stand zur Halbzeit 1-0. Hat dann auch bis zur 64. gedauert, bis man so ein bisschen den sprichwörtlichen Deckel auf die Partie gemacht hat. In Däuben, ich glaube, da musstest du auch schon mal ran. Ich glaube, das ist nicht nur der Lieblingsort für Gastmannschaften. Immer eklig, oder?
Total. Total. Also ich habe es mir vorher angeschaut und habe gedacht, oh, die Jungs aus Freiburg, da könnte vielleicht auch eine kleine Überraschung drin sein, wenn wir da nicht richtig gut ins Spiel kommen. Treffen kurz vor der Halbzeit, was glaube ich auch nochmal so ein bisschen Sicherheit geht. Du kommst dann rein. Ich glaube, Ronny hat da auch die richtigen Worte gefunden, und trifft dann halt ja in der 64. und in der 71. Und macht dann irgendwie einen Deckel drauf. Aber wie du schon sagst, für eine Gastmannschaft in Däupen, ich glaube, ich habe einmal da gespielt oder zweimal, aber das ist sehr unangenehm da.
Ja, dann, wie du vorhin gesagt hast, dein alter Verein Mutterzeitz gegen die SG Freiburg 2 Kleiner, 3:2, und das erst nach Verlängerung.
Ja.
2-0 führte Freiburg Kleiner zur Halbzeit, für mich absolut auch überraschend. Und dann hat sich der Trainer Tobias Schmitz überlegt: Mensch, jetzt wechsle ich dann doch mal dreimal zur Pause, bringe jetzt
Ja.
vor allem Claudio und Adrian Danicio. Und Adrian Danicio macht dann mal einen Dreierpack.
Ach, 90-4, 90-8, 111. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hat Schmidti da ein gutes Händchen gehabt, kenne ich auch von früher. Ein sehr ambitionierter Trainer. Ja, wenn ich hier die Bank sehe, die war ja auch gut bestückt, genauso wie auch hier die Mannschaft mit einem Kevin Erlein, Daniel Rolle, mit denen ich früher zusammengespielt habe. Super Typen dabei. Spricht für die Mannschaft, glaube ich, dann auch. Also auch so eine Mentalitätsfrage, nach einem 2-0 zurückzukommen. Gerade noch verschossener Elfmeter in der 61. Da macht der Kopf natürlich einiges. Also da bist du natürlich schon am Arbeiten und ja, triffst bei 90 plus 4, holst dann wahrscheinlich nochmal einen Ball raus und dann gibt es da irgendwie auch eine, ich weiß nicht, wie der Spielverlauf war, aber eine verrückte Nachspielzeit, wahrscheinlich von 8 Minuten oder 9 Minuten, und triffst dann und bist dann natürlich beflügelt und kann mir das dann auch vorstellen bei Freiburg 2. Ich glaube, die Jungs werden alles reingeschmissen haben, aber dann ist irgendwann, werden die Beine auch schwer. Und der Motor hat dann halt ganz das Momentum einfach auf ihrer Seite.
So sieht's aus. Spannend wurde es auch nochmal in der Schlussphase beim ESV Herrn Gosserstedt gegen den SSC Weißenfels zweite Mannschaft. Dort stand es auch 2-0 zur Pause. Und dann ja, hat Benny Hackbart nochmal zugeschlagen, also auch ein
Ja.
Goalgetter vor dem Herrn.
Total.
Nils Maas macht dann in der 90. dann ja, das 3-1 und Tom Krumpholz in der 93. ist 3-2. Aber trotzdem gute Leistungen von Herrn Gosserstedt, die sich in dieser Saison auch wieder stabilisiert haben im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo es dann doch erstmal so ein bisschen nach unten ging. Wird jetzt in Herrn Gosserstedt wieder gut gearbeitet, ne?
Denke ich, ja. Ich würde den Kreis auch hier nochmal schließen. Auch ganz unangenehm in Herrn Gosserstedt zu spielen.
Ja.
Also das glaube ich, SSC, die sind glaube ich auch mit einem kleinen Bauchgefühl dahin gefahren. Aber ich bin froh, dass ich solche Mannschaften wie Herrn Gosserstedt, also auch jahrelang Landesklasse gespielt, auch mit Hackbart dann einen absoluten Top-Stürmer in ihren Reihen, der seit Jahren kontinuierlich einfach trifft. Und auch hier sind wir da bei dem Gedanken, ich glaube, das ist eine Truppe, die sich auch schon sehr, sehr lange kennt, wo es selbstverständlich ist, beim ESV zu spielen. Und da ist man einfach froh, dass solche Mannschaften sich stabilisieren. Ich glaube, das gehört auch irgendwo mit dazu. Und wir wissen alle, wie es im regionalen Fußball aussieht. Dann buhlt man um jeden Spieler, dann guckt man einfach, dass man eine coole Truppe zusammenbekommt und dann stabilisieren, Kreisoberliga vernünftig spielen und ja, vielleicht nicht immer die größte Träumerei zu haben, sondern eher diese Boden Ständigkeit auszustrahlen und dieses Miteinander im Fußball zu haben.
Genau, richtig, ja, das Miteinander und ich sag mal, wenn sich dann ein gutes Miteinander bildet und eine gute Mannschaft bildet, vielleicht auch mal über 2, 3, 4, 5 Jahre,
Ja.
warum dann nicht nochmal in der Landesklasse angreifen? Das ist ja nicht weg, das Ziel. Aber es braucht halt ein bisschen mehr Zeit vielleicht und die Geduld haben wenige Vereine. Dazu kommen wir ja nachher nochmal so ein bisschen.
Das wäre die perfekte Brücke.
Ja, die wäre eigentlich mal nachher perfekt gewesen, aber.
Ja.
Wir gehen erstmal noch auf Rot-Weiß-Weißenfels gegen Wacker Wengelsdorf ein. Das war auch ein
Ja.
Duell, was in der Landesklasse vor allem in dieser Woche nochmal genauso stattfinden wird. Ja, Chris Ramondenzin,
Ja.
Dreierpack, ist in einer Mega-Form, schwimmt auf einer richtigen Welle, habe ich das Gefühl, trifft jetzt Woche für Woche. für Wengelsdorf und Steffen Schülert, David Rutz und Erik Lewinski. Da ist jetzt auch ein neuer Co-Trainer da, den du auch persönlich kennst mit Lewinski Senior.
Genau.
Ja, Rot-Weiß. Spannendes Projekt, denke ich. Aber auch wieder, was mich ein bisschen enttäuscht, so 59 Zuschauer. Das ist irgendwie, ich weiß nicht.
Das kann ich mir auch nicht ganz erklären. Also ich habe ja in der Nähe vom Stadion gewohnt, habe da, wenn ich nicht gleichzeitig gespielt habe, auch immer mal das ein oder andere Spiel mir angeschaut. War da auch immer schon ein bisschen überrascht, wie wenig da eigentlich los ist. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Zumal Rot-Weiß eine coole Truppe hat, eine junge Truppe, aber auch gestickt wirklich mit Spielern, die seit Jahren auf einem guten Niveau spielen. Du hast jetzt Ramon angesprochen gehabt, hat immer mal mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Wenn er fit ist, ist es ein Ausnahmespieler, hat er jetzt mit seinen drei Toren unter Beweis gestellt, aber ansonsten auch mit Kopp. Junge Leute, die glaube ich, richtig Bock haben, die auch als Mannschaft da extrem gut zusammenwachsen. Ich habe sie gegen Braunschweig-Petra gesehen, ehrlicherweise nur die erste Halbzeit. Da war ich sehr überrascht. Da hat man dann gemerkt, wie schnell eine junge Truppe vielleicht ein bisschen aus dem Takt kommen kann. Das haben wir dann mit Braunschweig-Petra schon ein Stück besser gemacht. Darum war es dann zum Ende hin ein relativ deutliches Ergebnis oder ein klares Ergebnis. Aber auf der anderen Seite sieht man jetzt auch, wie sie ihre Leistungen wieder abrufen können. Und ja, das 3-2 einfach holen durch logischerweise Ramon mit viel Nervenstärke scheinbar in der 92. Elfmeter zu verwandeln. Das musst du auch erstmal machen.
Auf jeden Fall. Und da habe ich ein ganz anderes Bild jetzt. Ich hatte nämlich ja das live übertragen, das Burgenland-Pokalfinale letztes Jahr. Und ich habe gesagt, also da zum Elfmeterpunkt zu gehen als Gastmannschaft, da,
ja.
Und da brauchtest du schon wirklich Coronis.
Das war ja eine phänomenale Kulisse auch. Also das muss ich sagen, das ist mir angeschaut, das war ja phänomenal. Genau, ansonsten bei Wengelsdorf, ja, Roy Lewinski jetzt mit dabei, da bin ich gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Als Co-Trainer, jahrelang in Braunschweig-Petra gewesen, war dann jetzt bei Querfurt ganz kurz als Chefcoach. Ist jetzt zu seinem Sohn mitgegangen. Ich glaube, die Konstellation war nie so richtig gewollt, aber scheinbar konnte man sich jetzt einigen. Ich weiß nicht, ob Erik da mehr zugesprochen hat oder Roy Erik zugesprochen hat. Aber auch beides sehr, sehr coole Typen. War auch sehr traurig, dass Erik den Weg aus Braunschweig-Petra gegangen ist, also weggegangen ist. Ist ein cooler Spieler, will nicht groß im Mittelpunkt stehen, aber unfassbar solide, unfassbar abgeklärt. Man hat auch immer das Gefühl, dass er Erik irgendwie schon 30, 32 ist, ist 23 Jahre aktuell. Und spielt das aber schon sehr abgeklärt und bin wirklich auch froh, dass er da in Wengelsdorf seinen Platz gefunden hat und da mit seiner Qualität weiterhelfen kann.
Ja, genau, Per. So, jetzt haben wir den Haken drum gemacht um den Burgenland-Pokal und möchten natürlich jetzt die Gelegenheit nutzen, dass wir heute nicht so viele Spiele besprechen mussten, mal ein bisschen auf dich einzugehen, auf deine Geschichte und auf deinen interessanten Weg, den du auch persönlich jetzt gemacht hast die letzten Jahre. Zuerst mal du selbst als Spieler. Ich selber kenne dich eigentlich so richtig intensiv erst seit der Zeit in Burgwerben. Burgwerben war ja auch ein Projekt, sage ich mal, was wirklich auch spannend war. Gerade die Zeit mit Sebastian Thiele, als es so ein bisschen losging, André Sager als sportlicher Leiter so im Hintergrund, ja. Ronny Scharf dann als Trainer installiert, der auch höherklassige Erfahrung hat als Spieler. Ambitionierter Verein, der dann plötzlich in der Versenkung verschwunden ist. Und ja, nimm uns einfach mal ein bisschen mal mit so in deine Fußballerzeit. Du hast ja in Zeitz angefangen, habe ich auch erst heute so richtig intensiv mal beleuchtet. Unter Volker Dietrich sogar. Bist dann auch unter Dirk Fröhlich noch in Zeitz gewesen, Motor Zeitz, Rasberg. Also nimm uns einfach mal auf deine fußballerische Laufbahn ein bisschen mit.
Ja, fußballerische Laufbahn klingt immer so hochtrabend, aber die Zeit ist es. die Zeit im Fußball, ja, wie gesagt, ich habe mit 6 Jahren beim ersten FC Zeitz angefangen, bin in Zeitz groß geworden, beziehungsweise in Bonnetz, was direkt ja in der Nähe von Zeitz ist. Mein Freundeskreis kam aus Zeitz. Und ich glaube, meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, der Junge muss mal ausgelastet werden und genau an der frischen Luft. Da war es halt der Fußballplatz in Zeitz, habe da tatsächlich unter Joachim Bayer angefangen, Fußball zu spielen, habe mich von Anfang an auf dem Platz ganz wohl gefühlt. ja, bin dann alle Altersabteilungen in Zeitz durchlaufen beim ersten FC Zeitz. Bis hin, wie du schon sagtest, die ersten zwei Spiele unter Dietrich gemacht. Aber da muss man natürlich auch realistisch sein. Das waren zwei Einwechslungen gewesen. Ich glaube, einmal war gefühlt gar niemand da. Und einmal habe ich 90 Minuten dann noch gespielt gegen Leuna, sehe ich hier gerade. Das muss ich mir selber mal aufmachen, weil es schon so lange her ist. Tatsächlich steht ja auch 2010 und 2011. Da kriegt man ja schon, ja, ein gutes Bauchgefühl, wenn man jetzt mal guckt, dass wir 2025 da jetzt fast 14 Jahre auf der Uhr haben. Aber gut. Ging dann weiter, also da war ich A-Jugendspieler, ging dann weiter mit Fröhlich, der viel Vertrauen in mich geschenkt hat, das muss ich schon sagen. War natürlich für mich eine total aufregende Zeit. Das war noch die alte Schule, das muss man wirklich so sagen. Also als A-Jugendlicher, da hatte man nicht viel zu lachen in der Kabine bei den ersten Männern. Da waren ordentliche Charaktere am Start, muss aber sagen, rückblickend, das macht natürlich was mit einem. Das prägt einen als Menschen. Du gehst motiviert zum Training, du wolltest lernen und so habe ich das einfach immer wahrgenommen. Muss auch da ganz ehrlich sagen, ich war nie der größte Fußballer. Ich habe immer von meiner Mentalität gelebt. Ich habe immer von meinem Ehrgeiz gelebt. Ich glaube, der Ehrgeiz hat bei mir ganz viele Dinge ausgemacht. Ich glaube, ich bin auch nur so irgendwie in Landesebene reingekommen, weil ich, glaube ich, immer sehr, ja, sehr wissbegierig war, habe viel vom Trainer angenommen und habe es dann einfach probiert, auf dem Platz umzusetzen, die Standardaufgaben, die mir mitgegeben wurden. Und das war zum Großteil, zu der Zeit war es noch offensiv. Da hat man noch gesagt, stell den Langen mal da vorne hin, der wird schon irgendwas machen. Da ist dann nicht ganz so viel passiert, weshalb es dann eigentlich relativ schnell Richtung Zentrum und auf die 6 ging. Hab dann bei Zeitz 2 dann weiter Erfahrungen im Männerbereich gesammelt, so wie das dann einfach ist. Das war auch für uns selbstverständlich, dass man in der 2. da sich einfach die Zeit holt und bei der 1. mittrainiert. Hab dann meiner Meinung nach, ich will es vielleicht nicht als Fehler bezeichnen, aber schon diese jugendliche Ungeduld gehabt zu sagen, naja, so richtig kommst du nicht zum Zug und eigentlich könntest du ja vielleicht doch das Zeug haben, in der 1. zu spielen. Bin dann zum Motor gewechselt, zum Stadtrivalen unter Mike Schröder, war auch da eine sehr tolle Zeit. Aber glaube, hätte da einfach geduldiger sein können. Und das ist, glaube ich, jetzt auch eine Erkenntnis, die man mitnimmt, gerade so jetzt in der Rolle, die ich aktuell im Braunschweig noch habe oder in dem letzten Jahr als Kapitän, den Jungs einfach zu sagen, nehmt euch Zeit. Also nehmt euch Zeit für Entwicklung, nehmt euch Zeit für Dinge, die euch mitgegeben werden. Man kann nicht alles sofort runterbrechen. Du wirst nicht sofort von jetzt auf gleich vielleicht der Stammspieler sein, setz dich über die Jahre durch, arbeite im Training und zeig einfach den Trainer, dass du dich integrieren magst und dass du einfach ein Teil der Mannschaft sein magst und mit deiner Qualität weiterhelfen willst. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man da geduldig ist als junger Mensch und sich selber auch irgendwie ein bisschen den Druck einfach nimmt. Genau, und ja, beruflich hat sich dann so entwickelt. Ich habe dann bei Medimax angefangen. Da war dann relativ klar, dass ich in Schichten gehen muss, dass ich am Wochenende arbeiten muss. Mein Zeitzer Freundeskreis hat zu dem Zeitpunkt in Rafberg gespielt. Naja, und da lag es dann relativ nah zu sagen, komm, ich will mit meinen Kumpels zusammen Fußball spielen. Ich möchte Zeit mit euch verbringen. Und das war tatsächlich so. Also wir waren, glaube ich, von 7 Tage die Woche waren wir 4 Tage mindestens im Sportlerheim gewesen. Und ich sag mal so, es wurde nicht ganz so viel trainiert. Und wenn, dann wahrscheinlich eher nur beim Fußball gucken und an der Bar. Von daher war das die Zeit in Rasberg, war aber auch da eine coole Zeit. Eigentlich durch einen Zufall. Wir hatten mal dann in Burgwerben gespielt, bei Burgwerben 2, hatte da dann doppelt, glaube ich, getroffen. Und André Sager ist dann auf mich aufmerksam geworden, hat mich angeschrieben. Und dann kam ein weiterer Zufall hinzu, dass ich meine damalige Freundin kennengelernt habe und wir den Wunsch hatten, nach Weißenfels zu ziehen. Und sind dann nach Weißenfels gezogen. Und dann war der Sportplatz in Burgwerben 2 Kilometer entfernt. War natürlich für mich dann trotzdem erstens meine Freunde in Rasberg verlassen schon mal ein Thema. Und zum anderen aus der Kreisklasse in die Kreisoberliga zu wechseln. Ja, da war, glaube ich, wieder so ein bisschen mein Ehrgeiz gepackt und zu sagen, komm, das Projekt geht man halt einfach an.
Definitiv. Und du hast ja auch mit einigen Menschen zusammengespielt in Burgwerben, muss man echt so sagen, wenn man so über die Jahre mal durchgeht, das ist einem gar nicht mehr so extrem bewusst. Da war ja auch immer eine hohe Fluktuation die Zeit. Mhm. Ich habe zum Beispiel gesehen, Bastian Schlag, der jetzt bei uns spielt, mit dem hast du ja auch dort zusammengespielt. Und ja, also gibt da wirklich ja einige Weggefährten. Pflegst du noch Kontakte zu alten Spielern, die in den Teams so waren, im Burgwerben, aus Burgwerber Zeit oder aus Rasberger Zeit?
Ja, schon. Also gerade so Rasberger Zeit, da auf jeden Fall, weil das immer noch meine Freundschaft-Bubble aus Zeit einfach ist, so würde ich es mal nennen. Wir treffen uns zu Weihnachten und sowas. Das ist auf jeden Fall sehr gefestigt. Ja, Motorzeit hatte ich auch gesagt, so ein Daniel Rolle, wenn man sich sieht und so, man unterhält sich, man kennt sich halt. Burg Werpen, mein bester Freund Marcel Höbelt, mit dem ich jahrelang gespielt habe, da haben wir natürlich tagtäglich Kontakt und ansonsten ja, ab und an, man guckt, man hat immer ein Gefühl dabei. Also wenn ich jetzt sehe, dass der Lukas Pellmann jetzt zum Beispiel getroffen hat, gegen Naumburg das entscheidende Tor gemacht hat, da freut man sich trotzdem einfach mit. Und ich meine, für mich hat Fußball schon immer viel ausgemacht. Für mich stand immer der soziale Umgang mit den Menschen im Vordergrund. Da muss man ja auch sagen, das war in Burgwerpen natürlich auch so, dass man so ein bisschen, ja, die Geschichte hatte. Wir haben im Kreis Oberliga gespielt, sind dann abgestiegen in die Kreisliga, hatten dann die Weiterentwicklung, wo Basti Thiele kam, ein super Trainer, der eine Struktur geschaffen hat, der sich um Sponsoren gekümmert hat. Also das war wirklich ein Gesamtpaket, was sich dann einfach sehr gut entwickelt hat. Und das hat dann einfach viel ausgemacht. Und da stand auch zu dem Zeitpunkt Geld nie im Vordergrund. Das möchte ich auch so aktiv ansprechen. Du hast es vor uns gesagt, Burgwerden ist leider in der Versenkung verschwunden, ist jetzt wieder zurückgekehrt durch eine Entwicklung, ja, die werden wir dann nochmal vielleicht ein Stück genauer beleuchten, auch bei anderen Vereinen, die einfach nicht gut ist. Das war für uns auch oder für mich ein riesen Learning. Im letzten Atemzügen, will ich ja mal sagen, habe ich mit Cristiano Bayer das Traineramt übernommen, haben uns da gekümmert und mussten dann aber selber uns irgendwo eingestehen, okay, in der Struktur, die gewachsen ist, wird es wahrscheinlich auf Dauer einfach nicht mehr so weitergehen und uns dann auch bestätigt, was einfach schade ist für einen Verein, weil Burgwerden, ich mag uns so ein bisschen vergleichen mit Herrn Gosserstedt und so, wir waren halt immer der Underdog. Also man ist nie gerne zu uns gekommen, immer ein sehr enges Spielfeld, ja, gegenüber die Leute oder die Gastmannschaften haben sich zum Teil beschwert, da ist halt Tönnies gegenüber und so, das war alles nicht ganz so schön, glaube ich. Aber wir haben das da extrem genossen und wir haben da wirklich von einem riesen Zusammenhalt gelebt, der unabhängig des Geldes war, was sich dann vielleicht in den letzten, ja, in den letzten Saisons dann so ein bisschen entwickelt hatte.
Genau, es wurden dann ja auch tschechische Spieler verpflichtet, ne? Ja, was denkst du, warum kam es dann letztendlich dann dazu, zu dieser Entwicklung? Ich finde immer, also erstmal liegt das natürlich immer erstmal auch an den handelnden Personen. Es braucht natürlich immer Leute, die kümmern. Ich glaube, wenn das wegbricht, dann ist erstmal so der erste Dämpfer. Ne? Ja. Mannschaftsintern ist es natürlich auch schwierig, Spieler zu halten, die natürlich auch gewisse Ambitionen haben. Du hast Lukas Pellmann angesprochen. Ja? Was ist so der Grund gewesen in Burgwerben, dass es dann letztendlich dann auch so rapide, also so wirklich von gefühlt 100 auf 0 ging?
Ja, ich glaube, dass den Fehler, den man gemacht hat, den kann man so deutlich ansprechen. Ich glaube, dass man punktuell finanzielle Unterstützung gegeben hat. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Wie du schon sagtest, man holt tschechische Spieler. Auch da, waren super Jungs, also auch Tomasz, der hat die Mannschaft zu seiner Hochzeit eingeladen. Das war jetzt nicht, dass man keinen Kontakt miteinander hatte. Die Jungs haben auch alles auf dem Spielfeld gegeben. Aber ich glaube, wenn man abhängig davon ist oder sich abhängig davon macht und irgendwann das Grundgerüst zusammenbricht, und das Grundgerüst ist nun mal eine finanzielle Unterstützung, die man von Sponsoren braucht, von verschiedenen Personen. Wir wissen ja alle, wie das so im Fußball ist, gerade bei uns regional, da ist es vielleicht nicht mal der Sponsor an sich mit einer Firma, sondern da ist es vielleicht mal Person XY, die sagt, ich würde gerne unterstützen. Und das macht es dann schwierig, weil wenn die Person dann weg ist, dann bricht genau dieses Gerüst zusammen. Und das haben wir dann so vorgefunden, dass wir gesagt haben, wir können gewisse Gelder einfach überhaupt nicht mehr zahlen, weil der Verein sich das nicht leisten kann. Wir wollen auf gesunden Beinen stehen. Und dann bricht dieses Kartenhaus ineinander einfach zusammen. Und dann fällt es schwer, auf so einer Landesklassenebene, in der wir waren, eine Mannschaft zusammenzubauen. Weil natürlich jeder sagt, okay, man holt sich ja auch, und das ist ja das die Kehrseite, man holt sich ja auch einen gewissen Ruf dann einfach ab. Und wenn dann natürlich nicht mehr das Geld bezahlt wird, weil sonst war es dann, ja, in Burgwerben gibt es Geld, das gibt es dann nicht mehr, dann sagt dann auch nicht der Spieler XY, na, aber jetzt will ich zusammen mit euch angreifen.
Tief. Ja, dann ist es so gekommen, dass du nochmal nach Braunschweig gewechselt bist. Henry Black war dann zu dem Zeitpunkt dort Trainer, hat den Verein in wirklich schwierigen Fahrwasser übernommen, war eigentlich wieder mal ein Neustart für Braunschweig. Der wiederholte Neustart sozusagen. Was hat dich bewogen, dann nochmal in Braunschweig mit anzupacken? Und vor allem dann auch, bist ja auch dann Kapitän geworden, also hast auch Verantwortung übernommen in dem Verein, was natürlich aufgrund deiner Mentalität irgendwo auch klar ist für Trainer. Also ich habe gerne Mentalitätsspieler im Kader. Die sind zwar nicht immer einfach im Handling, aber ja, man weiß, was man kriegt. Ne? Also die bringt ja halt auf dem Feld, diese Aggressive Leader bringt ja auf dem Feld halt auch die Punkte. Das ist einfach so, ne?
Ja, total. Ja, was hat mich bewegt? Zum einen ganz klar mein Schwager, also Martin Schmitz, zu dem Zeitpunkt Kapitän in Braunschweig, durch den familiären Kontakt natürlich immer über den Fußball ausgetauscht, also auch Duelle gegeneinander gehabt mit Burgwerben zu dem Zeitpunkt gegen ihn. Haben uns da natürlich oft ausgetauscht, habe aber immer gesagt, solange das in Burgwerben hier klappt, werde ich nicht weggehen, wollte auch eigentlich in Burgwerben dann ja meinen fußballerischen Weg beenden. Dann ist es so gekommen, wie wir es gerade besprochen haben. Und dann war es eigentlich relativ klar, weil ich gemerkt habe, ein Henry, ein Martin, ein Danny Rinecker zu dem Zeitpunkt, Chris Lewinsky, wie die sich um diesen Verein gekümmert haben. Also wie die wirklich alles von Kern auf selber gemacht haben. Wie die, ja, sie haben es nicht gesagt, aber wie sie wirklich ums Überleben des Vereins gekämpft haben, was man sich fast gar nicht vorstellen kann mit dieser Anlage und mit den Gegebenheiten, die es da gibt. War das für mich irgendwie so ein Punkt, wie seid ihr überhaupt an diesen Punkt geraten? Und dann war es eigentlich relativ schnell zeitklar, dass ich gesagt habe, pass auf, ich will mit Martin nochmal zusammenspielen, Braunschweig ist jetzt auch ein Weg, den kann man irgendwie in Kauf nehmen. Und ja, da sind wir beim Thema Ehrgeiz und ich will mich da auch nochmal auf Landesklassenebene beweisen. Und bin dann 22 hingewechselt und hatten da wirklich eine total tolle Zeit, das muss ich sagen. Also auch da wieder das Thema Zusammenhalt, was in Burgwerben auch immer an erster Stelle stand, was uns ausgemacht hat, war dann auch in Braunschweig gegeben. Und so hat sich der Weg dann entwickelt, bis zu einem Punkt, wo die Akteure, die ja jahrelang für den Verein gesorgt haben, jahrelang alles organisiert haben, Leiter zum Teil die Reißleine gezogen haben, für sich selber abgesteckt haben, dass sie unter den Bedingungen, die wir jetzt wahrscheinlich dann gleich besprechen werden, nicht weitermachen wollen. Und was natürlich bei mir dann auch so ein Prozess, ein Prozess irgendwie entwickelt hat, zu sagen, wie geht's eigentlich für mich dann weiter?
Ja, genau. Und du hast es gerade angesprochen. Es war natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Zuletzt für Braunschweig. Es gab erstmal den Trainerwechsel auf Mario Rützel. Henry Black wurde nicht verlängert sozusagen. Ich sage es einfach mal so. Wurde sich dann eben von einem anderen Trainer entschieden.
Milder ausgedrückt, so ehrlich können wir sein. Ich war immer ein Freund von offenen Worten. Milder ausgedrückt, ja.
Genau. Ja. Und Henry, ich muss sagen, Henry hat natürlich, ich habe ihn ja auch beim Einzelpodcast erlebt, ich kenne ihn auch schon viele Jahre jetzt, ist natürlich ein Trainer, der eher über Analytik kommt und weniger über Emotionen. Ich glaube, oftmals ist es sogar der richtige und gute Weg auch als Trainer, da besonnen zu agieren. Und deswegen, ich finde das eigentlich schade, dass ihm dann in diesem besseren Umfeld, was ja dann auch wieder besser geworden ist, er hat den Kamm erstmal aus dem Dreck gezogen und dann musste er gehen. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr schade, auch für ihn persönlich gewesen. Das habe ich ihm auch angemerkt.
Also ich glaube, da würde ich einhaken. Also ich glaube, ja. Henry hat den Verein total gelebt. Also das hat man in jeder Trainingseinheit mitbekommen. Das hat man ja bei Veranstaltungen mitbekommen. Also es ist einfach jemand, der sich komplett für den Verein eingesetzt hat. Und wenn natürlich dann so eine Entscheidung getroffen wird, ich glaube, das trägt man auch noch Monate mit sich mit. Und war für mich ein super Trainer. Man kann Charaktere nicht tauschen. Es gibt ruhige Charaktere, es gibt laute Charaktere. Henry ist eher ein sehr besonderer, ein ruhiger Trainer und hat aber ein extrem gutes Gefühl für die Mannschaft auch einfach gehabt und hat auch ein Vertrauen ausgestrahlt, ohne was zu sagen. Und ich finde, das macht immer ganz, ganz viel aus, wenn jemand ja einfach nonverbal so ein bisschen dieses: Ich vertraue euch. Ich weiß, was ihr macht. Ihr habt meinen Plan und bitte setzt ihn einfach genauso um. Und von daher haben wir da auch ja erfolgreiche Zeiten mit ihm gehabt. Ich war dann auch so froh, dass wir gegen Städten ihn dann nochmal einen ordentlichen Abschied gewähren konnten und glaube ich dann 6-1, wenn mich nicht alles täuscht, gewonnen hatten. Das war mir auch nochmal besonders wichtig. War da auch jemand, der vorne weggegangen ist, habe dann auch gesagt, also nach jedem Tor gehen wir zu Henry. Das ist, glaube ich, so die kleinen Gesten, die man da als Mannschaft zurückgeben kann. Das muss man einfach machen, weil man darf auch nie vergessen, wie viel Zeit da investiert wird. Henry hat auch zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet, weil es kam immer direkt von Arbeit und Co. Also das ist nicht selbstverständlich, auch wenn es manchmal in einem Vereinsleben so scheint, dass die Akteure, egal ob Trainer, auch Co-Trainer, Torwarttrainer und, das ja in dem Maße so machen.
Definitiv. Und ja, dann gab es die Installation von Patrick Sammel, der dann quasi diesen guten Aufschwung dann eben noch mehr befeuern sollte und wollte. Vor allem mit externen Spielern da auch nochmal gespickt. Braunschweig hat auch wieder ein bisschen Nachwuchs installiert. Das ging dann auch so langsam wieder los, ja, dass durchaus dann auch Spieler wieder aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen sind. Denkst du nicht, vielleicht hätte auch ohne Patrick Sammel in der Entwicklung dem Verein halt, wie wir es vorhin auch gesagt haben mit Herrn Gosserstedt, wie du es so schön gesagt hast, dass es halt manchmal vielleicht ein paar Jahre dauert, bis man an alte Erfolge wieder anknüpfen kann. Aber dass man eben diesen langsamen Weg geht über die eigenen Talente, anstatt diesen, ja, überschnellen Weg. Und es kursieren ja die wildesten Gerüchte und ich habe natürlich auch ein paar Insider-Informationen, die ich natürlich jetzt auch nicht hier nach außen tragen möchte, aber es war schon eine wilde Zeit. Ne?
Es war eine wilde Zeit. Als erstes auf deine Frage einzugehen, wäre es mit einem Nachwuchs, mit einem kontinuierlichen Aufbau vielleicht der bessere Weg gewesen, jetzt im Nachgang betrachtet. Ja, definitiv. Dennoch bin ich auch Teil, und das muss ich einfach so ganz klar sagen, Teil des Systems in Anführungsstrichen gewesen. Ich habe meine ganz großen Bedenken gehabt, und so ehrlich und offen kann man sein. Ihr hattet das ja auch schon mal im Podcast gehabt und besprochen. Was macht ein Verein, wenn jetzt jemand kommt und sagt: Pass auf, ich möchte euch unterstützen? Dann wird erstmal kein Verein sagen: Um Gottes Willen, ich mache die Tür zu. Sondern man geht natürlich in Gespräche. Die Gespräche gab es meiner Meinung nach, da waren wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war dann im Mannschaftsrat und in der Saison dann Kapitän geworden, nicht involviert. Natürlich haben wir Informationen immer von Mario bekommen, von Thomas als Co-Trainer, wie sich denn das so gestaltet, gerade für die neue Saison. War aber auch immer ein großer Skeptiker. Das war für mich natürlich ein Learning aus Burgwerben, was ich hatte einfach, was ich auch mitgebracht habe und das auch von Anfang an offen kommuniziert habe. Ich habe dennoch den Weg mit bestritten, weil für mich die Grundsteine ganz gut waren. Also man darf in dieser Debatte auch nicht vergessen, dass es zum Beispiel so war, dass alle Nachwuchsmannschaften Trikotsätze bekommen haben. Also wir haben immer gesagt, der Verein soll in Gänze von profitieren. Es darf nicht so sein, dass nur die erste Männer davon profitiert. Auch eine zweite Mannschaft ist da extrem wichtig. Und da gab es natürlich Investitionen, gerade in der Größe zum Glück, in den Nachwuchsbereich, den wir in Braunschweig-Petra haben, die nicht unerheblich sind. Und da freut man sich natürlich als Verein. Dennoch war die Skepsis bei mir von Anfang an gegeben und die habe ich auch immer ganz klar geäußert, sei es Mario gegenüber, sei es auch Patrick gegenüber, wo man schon wusste, ich glaube, so wie ich auf dem Spielfeld bin, bin ich auch im normalen Leben, will ich mal sagen, also charakterstark und möchte auch da meine Meinung kundgeben und erst recht, wenn ich das Gefühl habe, einen Verein schützen zu müssen, beziehungsweise, ja, einfach vielleicht was sehe, was andere zu dem Zeitpunkt nicht sehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich mich hinstelle und sage, ja, wir haben es doch alle schon gewusst. Dafür haben wir es einfach zu lange mitgemacht, um jetzt die Erkenntnis zu haben, dass der Weg, und das kann man einfach jetzt abschließend sagen, falsch war. Weil, und da kommen wir nochmal zu deiner Frage zurück, gerade mit dem Nachwuchs, wir einen unfassbar guten Nachwuchs haben. Mir war es auch in der Zeit so wichtig, den Jungs, sei es einen Maurice, sei es einen Emilio Böhme, sei es einen Leandro, einen Totti und Co. einfach mitzugeben, Jungs, ihr habt die Qualität dafür, euch trotzdem in dieser Truppe durchzusetzen. Weil im Endeffekt muss man ja sagen, es gibt einen Trainer und einen Trainer, der stellt die Mannschaft auf. Und ich habe immer appelliert, ich sage, zeigt euch im Training, kämpft dafür, dass ihr es in die Mannschaft schafft. Und ich glaube, da hatte Mario auch immer ein gutes Fingerspitzengefühl zu sagen, ich belohne Trainingsleistungen und ich stelle auch nach Trainingsleistungen auf. Was dann natürlich immer mal zum Streitpunkt wurde, wer spielt nicht. Und das waren natürlich so die ersten Dinge, wo man gesagt hat, das geht jetzt in eine Entwicklung, die dann schwierig für den Verein wird.
Ich habe das so von außen betrachtet. Ich habe das auch mit Patrick persönlich ja im Gespräch mal angesprochen. Ich meine, du machst ja eine Kaderplanung als Verantwortlicher und wenn dann mit einmal, ich sag mal, 6 Stürmer im Kader stehen, die eigentlich allesamt spielen sollten, normalerweise, weil sie natürlich dementsprechend auch von ihm supported sind, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Es können nur 3 spielen oder 2 spielen, je nachdem, was der Trainer für ein System wählt. Ja. Du hast gesagt, du hast angesprochen diese Dinge als Kapitän, als Mannschaftsrat. Hast du da kein Gehör gefunden oder war der Austausch schon an sich gut, dass ihr da auch miteinander diskutieren konntet?
Also direkt mit Patrick nicht. Ich glaube, unsere Gespräche waren, wenn, dann immer sehr emotional oder sie wurden emotional und danach gab es klärende Gespräche. Also man muss auch da lobend erwähnen, man hat sich immer, also Patrick hat sich auch immer dem Dialog gestellt, man hat miteinander gesprochen, gab da auch 2-3 Treffen mit dem Mannschaftsrat. Wo es teilweise Vorfälle gab, kann man jetzt auch nicht, oder will ich auch jetzt nicht ganz so öffentlich machen. Aber gerade so Thematiken, die ja offensichtlich waren, wie du es angesprochen hast, also gerade so, wer spielt nicht, das muss einem Trainer überlassen werden. Und da haben wir uns ganz klar davor gestellt. Und wenn dann natürlich noch Spieler folgen, die geholt werden, dann macht das natürlich was mit einer Mannschaft. Also ich war immer dafür und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir als Mannschaft funktionieren, dass wir ein Gefüge bekommen, was zusammenhält, was schwer war. Das muss man wirklich so sagen, das war schwer zur Zeit. Ihr hattet ja auch zum Teil die Themen gehabt, was ist mit Spielern, die nur kurz vorm Training kommen, sich umziehen, trainieren, wieder gehen. Man hat eine Sprachbarriere. Ich muss trotzdem sagen, dass wir die Jungs sehr gut mit eingebunden hatten, dass wir da, glaube ich, einen sehr, sehr guten menschlichen Draht auch hatten. Also da gab es auch, ja, gemeinsame Essen nach dem Training und so. Also es war jetzt nicht, dass es jetzt diese, ja, die externe Bubble, will ich es mal nennen, da irgendwie gab, sondern es war ein Miteinander. Es gab auch da Gespräche miteinander. Aber natürlich darf man sich als Verein niemals erpressbar machen und das ging dann doch schon schneller als gedacht. Dass es dann zu der Situation kam, da gab es gewisse Spiele, wo es dann schon hieß, okay, der ein oder andere Spieler wird nicht da sein. Das war dann schon ein großes Taktieren und das, ich glaube, da muss man spätestens da als Verein dann einfach die Reißleine ziehen. Ich möchte auch nicht, und das ist mir nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, jemandem was Böses unterstellen. Ich glaube, dass es einfach zu schnell gehen sollte. Ich glaube, es war einfach, dass es Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, das ist mir jetzt im Vorfeld, macht man sich natürlich ein bisschen Gedanken, was wir hier besprechen, ist mir so das Spiel in Eisleben, da haben wir an einem Freitagabend gespielt und haben da jetzt, glaube ich, nicht gerade das beste Spiel gemacht, haben aber bei einem Favoriten, ich glaube 2-1, mich alles täuscht, gewonnen. Auf jeden Fall hatten wir gewonnen und saßen dann als Mannschaft in der Kabine, Patrick kam rein und das war das erste Mal, wo ich so ein Gefühl hatte, boah, dem bedeutet das was. Also dem bedeutet das was. Und der bedankt sich ja bei jedem und der merkt, wie wir füreinander kämpfen, wie wir füreinander da sind und dachte, das könnte jetzt so der Punkt sein, wo wir zusammenrutschen, wo man merkt, Mensch, vertrau uns mal an die Jungs, die ja alle hier sind, weil wir wollen alle Erfolg haben. Wir spielen ja alle Fußball, um erfolgreich zu sein. Und wir haben gute Bedingungen. Wir wollen da was zurückgeben. Und ich glaube, das Verständnis hat aber dennoch gefehlt zu sagen, wir müssen uns kontinuierlich entwickeln. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt mit einem Farnstedt in der Liga, die eine unglaubliche Saison gespielt haben, die eine unglaubliche Truppe haben, dann ist es auch in Ordnung, weil das gehört zu einer Entwicklung im Fußball einfach dazu. Aber was ganz falsch ist, ganz schnell Erfolg zu haben. Und ich glaube, das war eher der Punkt, der dann das Projekt, will ich es mal nennen, zum Scheitern gebracht hat.
Es richtig an. Ich meine, wir hatten, das war ja nun mit Farnstedt wirklich eine Übermacht. Ich habe da ja auch oftmals in den Podcast-Folgen von Wettrüsten gesprochen. Es war, man hatte wirklich das Gefühl, der eine wollte dann den anderen auch ein Stück bieten. Das war dann ja die Spitze mit diesem Pascal von Manchester City, wo dann wirklich dann die Spitze vom Eisberg für mich auch erreicht wurde. Und ich habe letztes Mal den Podcast von Maximilian Oha mir angehört, SC Weißenfels 442, wo er sagte, er ist jetzt nur kurz in Sachsen-Anhalt, aber er merkt, dass es eine ganz andere Mentalität, was Geld bezahlen betrifft, hier in Sachsen-Anhalt ist, als zum Beispiel in Sachsen. Du bist ja nun auch in Sachsen zu Hause ein bisschen, du wohnst jetzt in Leipzig, hast du vorhin gesagt, dort spielen finanzielle Sachen gar nicht so eine große Rolle.
Ja, ich glaube, das liegt auch an der Bevölkerungsdichte, würde ich mir jetzt mal irgendwie so anmaßen. Muss sagen, mit dem Leipziger Fußball an sich, also Regionalfußball, beschäftige ich mich eher weniger. Ich weiß, auch da gibt es zum Beispiel, ich glaube, der Leipziger SC, die jetzt sehr gut aufrüsten, auch da Oberligaspieler und Co. holen. Aber ansonsten gibt es das bei denen nicht, das stimmt schon. Und bei uns ist das auf Landesebene so verbreitet und auf Kreis-Oberliga-Ebene ja schon zum Teil. Ich finde es nicht gut. Das könnte jetzt für den einen oder anderen widersprüchlich wirken, aber ich muss auch sagen, ich habe in meinem Leben bisher noch nie für Geld gespielt. Also ich habe bisher noch keinen Wechsel gemacht, um irgendeinen Euro zu bekommen. Genauso wie ich das Projekt Preutz Petra auch irgendwie nicht in Gänze begleitet habe, weil ich sage, mir geht es ums Geld. Und man muss auch da, können wir auch ganz offen und ehrlich drüber sprechen, es gibt oder es gab Trainingsgeld, es gab eine Siegprämie und ansonsten gab es aber kein Handgeld, zumindest bei mir nicht. Ich habe das auch nie gefordert und wollte das auch nie und habe auch immer gehofft, dass es in der Kabine genauso gehandhabt wird. Dass das natürlich bei den ein oder anderen Spielern mit gewissen Vorzügen wahrscheinlich so war, das ist mir bekannt, beziehungsweise bin ich da jetzt nicht ganz so blind, um das wahrscheinlich zu erkennen. Aber für mich ist die falsche Herangehensweise, einen Verein zu wechseln, um irgendwie 5 € mehr zu bekommen, sondern ich will eine solide Truppe haben, mit der ich einfach auf dem Feld performen kann, wo man sich zu Hause fühlt und ein Miteinander hat und nicht überlegt, wann kommt denn jetzt hier irgendwie der Briefumschlag, wo vielleicht nochmal 50 € extra drin sind. Das ist auf lange Sicht, und das haben wir jetzt mit Burg Werben besprochen, das haben wir jetzt mit Preutz Peter besprochen, ist es einfach nicht gesund. Und ich mache drei Kreuze, da bin ich ganz ehrlich, dass man sich aus der Situation jetzt so rauswinden konnte, dass man auf die Treue der Jungs, die sicherlich in den letzten Jahren nicht das schönste Jahr hatten, gerade die Jungspieler angesprochen, die viel Zeit auf einer Bank verbracht haben, dass sie jetzt ihre Möglichkeit haben und dass sie sich jetzt einfach ihre Leidenschaft hingeben können. Und das macht mich unfassbar stolz. Das hat mich jetzt auch am Samstag stolz gemacht. Da habe ich ja auch nochmal die Fußballschuhe angezogen und das war für mich auch keine Frage. Also, Mario hat gefragt, pass auf, es sieht personell nicht gut aus, könntest du? Ey, das war für mich absolut klar. Klar habe ich kurz gedacht, naja, du hast jetzt hier so einen Trouble gemacht, hast gesagt, 26 Jahren hörst du auf, hängst du Schuhe an Nagel, aber ich kann den Jungs ja nicht was vorleben und sagen, ihr müsst füreinander kämpfen, ihr müsst füreinander da sein, um sie in so einer Situation, wo es personell durch Krankheit und Urlaub und Co. einfach nicht gut aussieht, hängen zu lassen. Und das werde ich auch nie machen, das ist immer meine Einstellung auf dem Platz gewesen und so wird es auch weiterhin so sein.
Das geht runter wie Öl, also wenn man das aus Trainersicht hört, natürlich Wahnsinn. Per, lass uns mal ein bisschen den Bogen rund machen zum Thema Bronze Petra. Es ist nun dieses Jahr dein nächster Neuanlauf, wieder in ruhigere Gewässer zu gehen. Bisher sieht es überragend gut aus. Man hat sich auch für meine Begriffe sehr, sehr sinnvoll verstärkt. Also gerade der Transfer Matthias Henze zum Beispiel, ein Top-Typ, mit dem habe ich jahrelang selber zusammengespielt. Hänschen bringt da sicherlich auch ganz viel Charakter in die Kabine. Und wenn man jetzt mal schaut, sich die Aufstellung so anschaut, es sind ja einige Jungs dabei, die diesen ganzen steinigen Weg und Leidensweg, wenn man was schon sagen, mitgegangen sind, ja, in den letzten Jahrzehnten schon, wenn man da an Nico Vogt denkt, zum Beispiel.
Ja, Wahnsinn, also Nico.
Ja. Ist es schade, dass so viele talentierte Spieler jetzt dann vielleicht doch den Verein verlassen haben? Ist es vielleicht möglich, diese Spieler auch wieder vom neuen Braunschweiger Weg zu überzeugen, zu sagen, Mensch, Jungs, kommt, wir gehören doch eigentlich zusammen, kommt zurück. Denkst du, dass es da vielleicht mal ein positives Ende gibt? Weil ich sag mal, ein Chris Lewinski zum Beispiel, der gehört nicht nach Braunschweiger.
Ja. Ja. Urgestein. Ich hoffe es. Also ich hoffe es, dass die Jungs vielleicht das vergessen können. Und so ehrlich muss man einfach sein, was passiert ist. Zu wissen, wo ihre Wurzeln sind, wo sie das Fußballspielen gelernt haben oder wo sie eine große Zeit ihrer fußballerischen Laufbahn verbracht haben. Auch so ein Erbse tut unfassbar weh. Also das tat mir unfassbar weh, als er sich entschieden hat. Ich konnte es mir denken. Weil für ihn natürlich auch der Aspekt war, ich möchte mit meinen Freunden spielen. Ich möchte jetzt nicht diesen riesen Leistungsdruck haben, dass irgendwie, ja, an meiner Position irgendwie gleichzeitig noch vier andere graben und ich unter jedem Spiel sehr im Fokus stehe. Das mag Erbse einfach nicht. Erbse kann am besten Fußball spielen, wenn er komplett frei ist. Dann kann er das am besten. Und ich glaube, Charaktere wie einen Nico Vogt, die Mannschaft immer noch binden und Nico dieses Jahr auch wieder zum Kapitän gewählt, habe ich mich auch sehr gefreut, dass die Truppe ihn auch da wieder die Verantwortung schenkt und sagt, nicht nur, weil du der langjährige Spieler hier bist, sondern weil du uns als Mannschaft etwas geben kannst, was wir brauchen, dass es genau über die Charaktere zustande kommen kann, dass Spieler zurückkommen und wissen, okay, man hat aus dem Fehler gelernt, man konnte sich auch sehr gut stabilisieren und wir müssen nicht über irgendeine Träumerei reden. Hier gibt es gar kein Ziel dieses Jahr. Das Ziel war ganz klar, die Mannschaft stabilisieren und zu schauen, wo kann man eine Rolle in der Landesklasse einfach spielen. Das machen sie bisher überragend. Ich habe die Spiele mir angeschaut zum Großteil. Hätte ich mir nicht erträumen lassen. Und man muss auch sagen, und das darf man, glaube ich, auch einfach mal, dass man natürlich, wenn man mit Fußball aufhört und sagt, ja, denkst du, die brauchen dich nochmal oder so, dann guckt man mit einem weinenden Auge hin und sagt, ja, du spielst eigentlich gar keine richtige Rolle mehr, weil die haben die richtigen Leute geholt. Und natürlich auf der anderen Seite mit einem lachenden Augen, wo man einfach sagt, das ist super. Das ist super, was da für ein Team zusammengestellt wurde und wie die Jungs aufgehen. Das macht richtig Spaß und das wünscht man sich auch einfach.
Ja, wollen wir noch mal ein paar Minuten, Per, auf deine persönliche Situation eingehen, die nämlich unglaublich spannend ist. Wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, Chemie Leipzig. Du bist seit Jahrzehnten Fan dieses Vereins letztendlich, hast da eine persönliche Bindung hin und bist jetzt im Marketing von diesem Fußballverein tätig. Und erzähl uns einfach mal, nimm uns mal die Reise mit, wie es dazu kam und was dir das eigentlich persönlich bedeutet.
Ja, klingt immer noch sehr surreal, wenn du das sagst, du bist bei einem Fußballverein tätig. Tatsächlich ist es so. Ja, also Chemie war neben dem selber Spielen natürlich schon immer für mich Lebensinhalt. So sage ich es auch immer. Also seit 2003, als ich mein erstes Spiel gesehen habe gegen Borussia Dortmund 2, Zentralstadion-Eröffnung, da hat es irgendwie was mit mir gemacht. Das ist für mich immer nur die BSG Chemie, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt den FC Sachsen Leipzig gab. Bin dann mit meinen Kumpels aus Zeitz regelmäßig zu den Spielen gefahren. Ab 2008 dann sehr regelmäßig, habe da neue Freunde einfach kennengelernt, war natürlich auch so ein bisschen in Ausbrechen, will ich mal sagen, aus der Kleinstadt raus, aus Zeitz. Und da ist Chemie zu dem Zeitpunkt, also dann 2008 war es so, dass man in der Kreisklasse angefangen hat, der Verein hatte sich neu gegründet, der FC Sachsen lief noch parallel dazu, aber Fans hatten die BSG Chemie Leipzig neu ins Leben gerufen. Sind dann auch auf Sportplätze gefahren, also ging dann in der untersten Kreisklasse einfach los, aber da sind dann 150 Leute schon mitgefahren und das hat mich einfach gecatcht. Die Entwicklung im Verein war dann ja sehr schnell. Man hat dann mit einer Landesliga und dann 2012, glaube ich, jetzt lage ich mich nicht drauf fest, auf jeden Fall Richtung Oberliga dann schon gedacht, beziehungsweise ist dann aufgestiegen. Und ist dann auch in den Alfred-Kunze-Sportpark zurück, also weg von dem Sportplatz zurück in den Alfred-Kunze-Sportpark. Und ja, hat mich dann, wie gesagt, die komplette Zeit mit begleitet, war für mich Emotion, war für mich einfach Fußball, so wie ich ihn mir vorstelle, traditionell, mit ganz viel Support, Emotion. Das ist genauso, wie ich den Fußball mag. Und von daher gab es für mich auch oder gibt es für mich auch immer nur Chemie und das in Leutsch. Und ja, wie ist es dann beruflich dazu gekommen? Eher durch ganz viele Zufälle. Zum einen bin ich aus einer privaten Auszeit aus Südostasien zurückgekommen. Und habe dann mit dem Geschäftsführer gesprochen, der auch ein Freund von mir ist. Und habe gesagt, Mensch, ich habe ja jahrelang Vertrieb und Co. gemacht, wollen wir uns denn mal zusammen den Fanshop anschauen, was man da an Merchandise noch machen kann und wie wir das vielleicht noch ein Stück professioneller aufziehen können. Ich habe Zeit, lass uns das einfach machen. Habe dann von letztes Jahr März bis Dezember ehrenamtlich im Verein gearbeitet. Hab da ja eigentlich alles mit begleitet, weil im Endeffekt Vereinsarbeit, das ist jetzt nicht nur eine Kategorie. Also du hattest jetzt auch gesagt, ja, Sponsoring, Vertrieb, das ist das große Aushängeschild. Zum einen, was da irgendwie steht, und zum anderen sind es tausend andere Aufgaben, die einfach in einem Fußballverein anfallen. Und ich glaube, da muss man auch einfach mal ja die Transparenz schaffen, zu sagen, dass auch bei einem Regionalligisten es aktuell nicht mehr als 8 Mitarbeiter an der Geschäftsstelle gibt, die sich um alles kümmern, die ansprechbar sind und da ja Tag und Nacht gefühlt ihr Bestes geben. Und Ende des Jahres, also im Dezember, kam dann der Vorstand auf mich zu und hat gesagt, pass auf, wir haben deine Arbeit hier gesehen. Wir haben gesehen, wie du Strukturen schaffen kannst, zu dem Zeitpunkt im Fanshop. Und unser Partner, zu dem Zeitpunkt war das Sponsoring noch extern gelagert bei einer Agentur in den letzten 12 Jahren, hat bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit nicht mehr weitergeht. Und wir würden gerne das Sponsoring selbstständig wieder im Verein ansässig machen. Könntest du dir das denn vorstellen? Ja, und das ist natürlich dann eine Frage, die nimmt man dann mit nach Hause, weil von März bis Dezember war das irgendwie alles Spaß, da war das, ich habe Zeit und ich mache das mal, und Sponsoring bedeutet für mich natürlich dann auch, oder ist ja ganz klar, bedeutet dann natürlich auch finanzielle Einnahmen und einen großen Rucksack, den man sich da selber aufsetzt.
Auf jeden Fall, ja. Chemie Leipzig, natürlich in einem Verein, Traditionsverein, hast du schon gerade gesagt. Übrigens, so ein kleiner Fakt nebenbei, ich hatte auch mal ein Vorstellungsgespräch dort bei Frank Kühn damals noch. Ja, ja. Ich bin selber Chemie-Fan.
Ja, ich habe dich immer mal vor Rotterdam gesehen, tatsächlich.
Ja, genau. Ja, du hast jetzt da dieses Amt übernommen. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, 24-7 gefühlt. Ich glaube, das unterschätzen auch viele, die mal so den Traum haben, in einem Fußballverein zu arbeiten. Ich habe das mal so ein bisschen beim MBC so mitbekommen, als ich da auch ein bisschen engagiert war noch. Da gehört es einfach dazu, dass man eben auch Aufgaben erledigt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ins Aufgabenfeld jetzt gerade so richtig passen. Würdest du sagen, das ist schon ein Stück weit Lebenstraum, den du da gerade so ein bisschen lebst? Oder hast du dir das dann doch ein bisschen anders vorgestellt vielleicht?
Es ist Vereinsarbeit, ist Fluch und Segen zugleich. Also ja. Du liebst diesen Verein über alles. Deshalb gehst du auch an deine Grenzen. Ich meine, das habe ich schon immer, also auch in meinen vorherigen Jobs. Ich musste mich immer mit einem Arbeitgeber identifizieren, um Leistung zu bringen, um mich einfach voll hinzugeben. Und das geht bei mir nur so. Das ist bei Chemie natürlich jetzt nochmal was anderes. Da hast du natürlich nochmal 10% oder 20% obendrauf zu den 110, die du so oder so schon gehen magst. Von daher muss ich mir manchmal auch selber sagen, gut, jetzt gibt's irgendwie mal einen Samstag, den verbringst du nur auf der Couch und guckst dir nur Bundesliga-Konferenz und Co. an und probierst jetzt irgendwie mal einen Tag hier irgendwie runterzukommen, weil natürlich zum einen Montag bis Freitag die Arbeit ansteht, ganz logisch. Da sind wir in Kontakt mit unseren Sponsoren, da sind wir im stetigen Austausch, dann planen wir Projekte, dann bereiten wir Sponsorenveranstaltungen vor. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen das Sponsorenturnier. Jetzt steht im November unser Sponsorenabend an. Dann haben wir noch ganz viele andere Dinge. Dann, ja, also das ist, ich kann es gar nicht zusammenfassen, weil es halt wirklich immer so viel ist, was dann zusammenkommt. Und das macht es dann halt auch besonders. Von daher, es ist ein Lebenstraum. Du machst aber Vereinsarbeit auch nicht des Geldes wegen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also auch eine Gehaltsverhandlung in einem Verein, den du liebst, ja, da muss ich nichts vormachen. So, das ist natürlich auch eine schwere Geschichte, irgendwie zu sagen, gut, wo kommt man finanziell irgendwie zusammen? Man will den Verein jetzt nicht irgendwie, ich weiß ja, wie es finanziell zum Teil im Verein gestellt ist, das soll jetzt nicht heißen, dass es uns schlecht geht, aber das ist ja trotzdem so, dass man auf die Ausgaben achten muss. Von daher würde ich die Frage Lebenstraum mit Ja beantworten, weil ich sage, jeden Tag, wenn ich hier losfahre und jeden Morgen, wenn ich meinen Kaffee oben auf dem Balkon trinke und in AKS reingucke, dann ist es mein Lebenstraum. Hab mir aber auch gleichzeitig geschworen, sollte das irgendwann nicht mehr der Fall sein, höre ich auf. Also dann ist es einfach falsch, weil das darf man ja auch nicht vergessen, die letzten 20 Jahre war Fußball bei Chemie auch Freiheit für mich. Das war für mich Arbeit vergessen, das war für mich Freizeit haben. Jetzt habe ich beides, aber das muss man halt auch kombinieren, weil der Spieltag natürlich jetzt nicht mehr so aussieht. Und da komme ich auch wieder drauf zurück. Ich habe jetzt gesagt, Montag bis Freitag ist Sponsoren- und Co-Betreuung. Und dann steht natürlich noch die Planung für den Spieltag an. Ich bin gleichzeitig noch fürs VIP-Zelt verantwortlich. Kümmere mich da natürlich, dass die Abläufe einfach passen, dass wir genügend Essen da haben, dass alles geplant ist. Mein Kollege Moritz, der unterstützt mich noch, der ist Organisation, also Leiterorganisation. Das geht dann alles immer Hand in Hand, aber dennoch kann man halt die Arbeit auch immer nicht auf 2 oder 3 Schultern runterbrechen. Und dann hat man halt den Spieltag und der hat früher mal irgendwie um 12 mit einem Bier angefangen und hat irgendwie, ja, nach Abpfiff eine Stunde danach geendet und dann ist man nach Hause gefahren. Jetzt beginnt der Spieltag halt morgens um 8 Uhr und endet halt zum Teil manchmal, ja, gegen, je nach Anstoßzeit auch mal, wenn es ein Freitagabendspiel ist, um 24 oder später. Das ist dann schon nicht ohne, aber ich will mich überhaupt nicht beklagen, weil es natürlich auch trotzdem eine Position ist, hätte man mir das vor 10 Jahren angepriesen, hätte gesagt, du kannst das mal machen, dann hätte ich sofort Ja gesagt. Und von daher fühlt es sich richtig an, aber man stellt es sich leichter vor, als es ist, wie du schon sagst.
Es ist natürlich Chemie in der Liga, wo es von Traditionsvereinen nur so, ja, also es gibt ja nur Traditionsvereine. Dann gibt es noch 2 weitere Vereine, die wir jetzt mal nicht namentlich erwähnen, in Leipzig. Wie ist das sponsormäßig? Fällt da noch so viel ab, weil dann doch, ich sag mal, ja, der eine Leipziger Verein nun Bundesliga spielt, der andere nun relativ erfolgreich Regionalliga? Ist bestimmt auch kein leichtes Unterfangen, oder? Da auf Sponsorensuche zu gehen für Chemie Leipzig. Nee.
Ja, ist es absolut nicht. Das muss man so ganz klar sagen. Du hast die Themen angesprochen. Wir haben einen Bundesliga-Verein, der natürlich schon die großen Fische einfach an der Angel hat, das muss man sagen. Zum anderen haben wir den Verein aus Probstheida, der auch und bei aller Rivalität ja trotzdem eine sehr gute Arbeit im Bereich Sponsoring macht. So ehrlich muss man auch einfach mal sein. Das spiegeln auch die Zahlen wieder, die das auch sehr gut machen, plus die sportliche Situation, die da in den letzten Jahren auch gut ist. Und wie ich schon sagte, also wir haben jetzt nach 12 Jahren das Sponsoring zurückgeholt, zurück nach Leutsch, zurück in den AKS. Das hieß für uns erstmal im Sommer Verträge sichern, erstmal schauen, dass wir die Bestandssponsoren halten können. Wir haben letztes Jahr schon eine ganz schlechte Regionalliga-Saison gespielt, standen kurz vorm Abstieg. Deshalb erstmal Vertrauen schenken, neue Wege aufzeigen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Also auch im Team mit meiner Kollegin Emmy zusammen, die für Social Media und für Marketing an sich zuständig ist. Ganz neue Konzepte entwickelt, weg von Standardpaketen, sondern eher zu sagen, was hat der Sponsor für Bedürfnisse, wie können wir die Pakete attraktiv gestalten, um es dann einfach werbewirksam zu machen. Und so ehrlich muss man ebenso sein, die grün-weiße Sponsorenfamilie setzt sich grundsätzlich vielleicht aus 80-90% Chemikern erstmal zusammen. Also es gibt immer irgendwie einen Chemiebezug, es gibt immer irgendjemanden, der entweder Geschäftsführer ist oder der Mitarbeiter. Also es ist schon wirklich viel aus dem Chemieumfeld, das uns gleichzeitig immer Vertrauen schenkt, weil die sagen, ja, selbst wenn es sportlich gerade nicht so läuft, wir sind einfach da, die Verträge bleiben so bestehen, macht das bitte genauso fertig. Oder natürlich, glücklicherweise konnten wir ausbauen, wir konnten auch in diesem Jahr neue Sponsoren dazugewinnen, ganz attraktive Sponsoren auch, wo die Arbeit jetzt Früchte oder die ersten Früchte getragen hat, aber es wäre auch zu einfach, sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das, was wir jetzt gemacht haben bisher, ist jetzt so super, sondern ich sehe Partnerschaft immer für langwierig an und das heißt, wir müssen einfach das Tempo, was wir gerade vorgeben, einfach auch in den nächsten Jahren halten und einfach schauen, was in Leipzig und mit unseren Werten, und das macht uns ja einfach aus, also das Traditionelle, die junge Zielgruppe, die wir immer alle 14 Tagen immer wieder bei uns in den AKS holen, das ist für mich auch jedes Mal wieder schön anzusehen. Und ich glaube, wir sind da sehr, sehr attraktiv für Sponsoren, die genau diese Zielgruppen einfach suchen und sich mit unserem Verein identifizieren können. Das ist natürlich für uns auch wichtig. Wir haben Werte, wir halten Werte ganz klar ein und wir beurteilen Sponsoren auch nach unseren Werten. Also das muss einfach miteinander zusammenpassen, es muss zusammenwachsen und dann denke ich, dass wir in den nächsten Jahren auch eine Steigerung hinbekommen. Das ist einfach mein Anspruch, das stetig zu steigern, aber auch mit einem SCD AFK, den wir jetzt ganz irgendwie vergessen haben, sind natürlich in der Sportstadt Leipzig ganz attraktive Möglichkeiten für Sponsoren und wir müssen uns dadurch einfach unterscheiden und müssen einfach schauen, dass wir unseren eigenen Weg im Sponsoring finden.
So, eine Frage habe ich noch, Per. Abschließend.
Jetzt bin ich gespannt. Frage.
Ich habe, natürlich verfolge ich ja immer die News von Chemie Leipzig. Kriegt da auch immer gleich so ein Pop-up aufs Handy und so. Und da kriege ich eine News, das war mal nach dem Donnerstagstraining, glaube ich, oder so. Bin ich nach Hause gefahren. News.
Jetzt alles kommt, ja.
Musste mir wirklich, also alle Augen reiben, ob ich mich verlesen habe, ob ich das gerade träume oder müsste mich dreimal klatschen. Steve Richter und Henry Black sind jetzt im Trainerstab von Chemie Leipzig. Da war ich ja wirklich vom Glauben gefallen und ich wusste gleich, da wird doch bestimmt Per Hassel seine Finger im Spiel gehabt haben. War dem so?
Und Roddy, da muss ich dich leider enttäuschen, das war nicht so. Obwohl ich natürlich auch nach dieser Push-Benachrichtigung sehr viele Nachrichten bekommen habe. Wir haben natürlich eine sportliche Leitung, die genau diese sportlichen Dinge entscheidet. Und zum Glück kann ich mich aus solchen Thematiken raushalten. Gerade wenn man es jetzt sportlich sieht, muss man schon sagen, gut, dass ich nicht der Entscheider bin. Aber es war eher ein Zufall. Da können wir jetzt einfach mal internas aussprechen, will ich mal sagen. Ich halte mich jetzt öfters bei Auswärtsspielen auch mal im VIP-Bereich auf. Warum? Ich schaue mir einfach an, was machen die anders? Was kann man vielleicht mitnehmen? Was kann man ja als Idee einfach, wie gesagt, mitnehmen und schaue mir einfach an, wie ist das dann? Dennoch bin sofort dann immer im Gästeblock. Also ich gucke mir das am Anfang an und gehe dann in den Gästeblock. Und da beim Auswärtsspiel in Chemnitz, beim Auswärtsspiel in Greifswald, lief mir ein Steve Richter immer in die Arme und sagte, na mein Guter, ist alles klar. Ich sage, ja, ich sage, was machst du denn hier? Er sagt dann, ja, Eisfeld ist doch jetzt der dritte Torhüter. Ich sage, stimmt. Ja, das ist doch mein Zieljunge und hat ja in Braunschweig ihn auch trainiert und hat sich jetzt gefreut, dass er halt ihn sehen kann. Und da habe ich gesagt, okay, cool. Ja, und irgendwann gab es da mal das Gespräch und dann hieß es, Mensch, Torwarttrainer und unser vorheriger Torwarttrainer kam aus Berlin und da war es dann auch immer mit dem Fahren relativ schwer und hat dann irgendwie dann, ja, gab es dann von der sportlichen Leitung die Entscheidung, dass das irgendwie nicht mehr so ganz hinhaut. Und auf einmal sah ich an einem Samstag, nee, am Freitag, jetzt ganz große Internas, am Freitag lese ich eine WhatsApp-Nachricht, da steht da, mein Guter, sehen wir uns morgen beim Training. Steve Richter. Denke ich mir, trainiert Bronz Petra morgen früh? Gucke in die Team-App rein, denke, nee, morgen früh ist kein Training eingetragen. Und schreibe, wo denn? Und dann schreibt er, na, in Leutsch. Und da habe ich mir gedacht, okay, du stellst dir Samstag früh den Wecker, hab mir einen Kaffee geholt, bin in den Alfred-Kunde-Sportpark gefahren und da sah ich Steve. Und dann sah ich so noch eine Glatze im Hintergrund schimmern. Und guckte und dachte, wer ist denn das? Den hast du ja noch nie hier auf dem Trainingsplatz gesehen. Und gehe Richtung Mittelkreis und kommt mir Steve freudestrahlend entgegen und sagt, na, was hältst du davon? Und ich habe noch jemanden mitgebracht. Guck mal, Henry. Und Henry in seiner verhaltenen Art, da grüße dich. Ich sage, also, dass wir drei auf dem Trainingsplatz der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig irgendwann mal zusammenstehen. Ihr habt hier die offiziellen Sachen an und ich bin für Sponsoring zuständig. Also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ja, erlaubt. Genau. Und so kam es eigentlich zustande. Und im Endeffekt, um das kurz dann nochmal zu machen, also Steve hatte einen guten Austausch mit Uwe Thomas, was unser sportlicher Leiter ist. Die hatten sich in VIP, sei es in Chemnitz, in Greifswald oder wo auch immer, kennengelernt. Und so kam dann der persönliche Draht zustande. Und dann hat man gesagt, okay, weil Steve ja die Woche überarbeiten muss, wird Henry mit installiert, dass Henry die Vormittagstrainingszeiten mit abdecken kann und Steve die Abend- bzw. Nachmittagseinheiten macht, weil wir ja seit dieser Saison im Halbprofitum sind und die Jungs auch zweimal am Tag trainieren. Und so kam das eigentlich durch einen Zufall zustande. Hab da aber auch gesagt, und ich glaube, das gehört in dem Business und in all dem, was wir einfach machen, dazu, dass ich gesagt habe, den Schuh ziehe ich mir aber auch nicht an. Also ich möchte nicht das Sportliche einschätzen. Ich kenne Steve als Menschen, ich kenne Henry als Menschen, ich schätze sie sehr, aber sie sollen an ihrer Leistung einfach gemessen werden. Und das Feedback der Mannschaft ist sehr gut. Ich glaube, man kommt da auch wieder sehr über die Menschlichkeit, über dieses Miteinander und bin froh, wenn das so klappt. Und ja, bin da auch irgendwie, ja, trotzdem jetzt mal stolz, wenn ich die sehe und merke auch, was das für die beiden einfach ausmacht.
Also ich habe Henry natürlich dann gleich angeschrieben, ob das wirklich stimmt.
Ja.
Und wie du schon sagst, in seiner verhaltenen Art, naja, mal sehen. Und ich wollte eigentlich nichts mehr machen und Rentnersdasein genießen. Jetzt muss ich
Ja.
aber also der ist natürlich auch sehr, sehr demütig und einfach ein ganz toller Mensch. Also da muss man nicht
Das
drüber
macht ihn
reden.
aus. Das macht ihn
Ja.
aus. Ich konnte es ja auch tatsächlich engagieren. Also vor 2 Wochen am Donnerstag vorm Feiertag hatten wir unser Sponsorenturnier und wir haben als Geschäftsstelle auch ein Team gestellt. Und da habe ich gesagt, also wir brauchen einen Torwart. Und dann haben wir so gedacht, na, den können wir ins Tor stellen. Und dann sagt jemand, na, der Steve Richter, der war von Bronz Petra. Und da habe ich beide angeschrieben, habe gesagt, hier, Henry und Steve, könnt ihr es euch vorstellen? Und ich muss dir sagen, ich glaube, Steve war der motivierteste Teilnehmer am Sponsorenturnier. Also von der Erwärmung angefangen bis zu, Per, wenn ich Hepp rufe, spielst du mir jeden Ball zurück. Und der war dann nach dem Turnier, glaube ich, heiser gewesen, weil er nur durchgehend Hepp, Hepp, Hepp gerufen hat und er ist richtig aufgeblüht. Dann haben sich dann, man, also wir nehmen ja auch vieles so ein bisschen als selbstverständlich wahr, also dass es Flutlicht leuchtet. Man will nicht sagen, man sieht sich satt, aber irgendwie wird es ja trotzdem dann irgendwo für einen normal, wenn man dieses Strahlen bei den älteren Herren, will ich mal sagen, die schon auch ganz viel in ihrem Leben gesehen haben. Wenn man das Strahlen in den Augen sieht und mit welchem Glück die da auf dem Trainingsplatz auch gehen, wenn sie mit den Jungs trainieren, boah, das gibt mir auch immer nochmal 2, 3% am Tag mehr, um zu wissen, für was man das alles macht.
Definitiv, Per. Also ich muss sagen, ich könnte mit dir jetzt noch 2 Stunden weiter erzählen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr froh, dass das mit uns geklappt hat hier heute.
Vielen
Riesen
Dank.
Dank für deine Zeit. Riesen Dank für deine wahnsinnig guten Eindrücke, die man auch da jetzt nochmal so Revue passieren lassen kann. Die Zeit verging jetzt wie im Flug, also muss ich echt sagen.
Kann ich nur
Vielen
zurückgeben.
Vielen, vielen Dank dafür und ich glaube, das wird eine wahnsinnig spannende Folge. Ich bin da fest davon überzeugt Und ja, wenn du noch gerne was loswerden möchtest, wie immer haben unsere Gäste dann nochmal am Ende die Möglichkeit, noch was zu sagen.
Ich glaube, ich habe heute sehr viel gesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dein Format. Ich glaube, da spreche ich auch für ganz, ganz viele, die sich das anhören. Das ist, glaube ich, genau das, was auch irgendwie in den letzten Jahren gefehlt hat. Wir haben es auch mit einem Kreispokalfinale und so weiter gesehen, wie attraktiv der Fußball in unserer Region einfach ist. Ich habe dir das im Vorgespräch schon gesagt. Ich verbinde den Regionalfußball einfach mit unserer Region. Also ich gucke mir lieber Spiele an, die in der Region stattfinden, weil ich da immer irgendjemanden kenne und das ist für mich irgendwie Fußball. Von daher macht das gerne so weiter und ganz viel Erfolg damit. Und ja, das war's eigentlich.
Super, vielen lieben Dank und ja, seid gespannt. Nächste Woche geht's natürlich weiter. Und wie gesagt, Per, dir alles, alles Gute. Bleibst du, wie du ja, bist. Authentisch, sage ich einfach mal. Und ja, ich denke, wir werden dann bestimmt noch einiges von dir hören in der nächsten Zeit, was den Fußball bei Chemie betrifft.
Alles Gute, bis dahin, mach's gut.
Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.